Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, überraschenden Ausgabe der Theaterplattform, muss man schon fast sagen, die beste Droge der Stadt, Nummer 48. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Rainer Markus Walter. Überraschend deswegen, weil wir erstens nicht an einem Montag on air sind und zweitens, weil wir eigentlich bereits die Sommerpause angekündigt hatten in der vergangenen Ausgabe. Doch erstens kommt's anders und zweitens, als man denkt. Wir haben heute einen Gast bei uns hier im Studio, der uns die vergangenen 5 Jahre begleitet hat. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt tatsächlich schon Aufzeichnungen von der Plattform, die jetzt wirklich fast 5 Jahre her sind, als das erste Mal hier war. Und in dieser Zeit wurde auch einer zu einem vertrauten Namen im Umfeld von Free FM. Die Rede ist von Daniel Grünauer, Dramaturg und zuletzt auch zuständig für die PR und die Kommunikation am Theater Ulm. Daniel, schön, dass du da bist. Guten Tag.
Schön, dass ich da sein darf, lieber Rainer, und Hallihallo an alle Zuhörerinnen.
Ja, wir möchten heute auf keinen Fall nochmal deine Vita abfeiern und eingehen, auf die wieder eingehen, denn das haben einerseits bereits online bei uns mehrfach nachzuhören ist und andererseits warst du auch vor kurzem beim Kollegen Jens Keller bei Musik in Ulm zu Gast.
Genau.
Nein, wir möchten mit dir über 5 Jahre reden, die hinter dir liegen, über Erfolg und Vision, vielleicht auch über Flops und zu hohe Erwartungen. Oder ganz große Glücksmomente, ganz bestimmt war, aber über deine Arbeit in Ulm wollen wir reden und was dich dabei und ob es dich vielleicht auch geprägt hat. Sag mal, wie war denn das eigentlich, beziehungsweise wie und warum bist du eigentlich in Ulm gelandet überhaupt?
Das war reiner Zufall. Also es war eine Stelle ausgeschrieben und ich hatte mich bundesweit beworben, war damals am Landestheater Oberpfalz und bin da überall hingefahren. Also zwischen Berlin und Ulm waren so einige Stationen und die Ulmer Station, zumindest das Vorstellungsgespräch, war ganz angenehm. Ich war davor noch nie in Ulm gewesen.
Das ist doch schön.
Und dachte mir dann, gut, wenn ich den Job kriege, dann gehe ich doch mal Ulm. Das ist hört sich gut an.
Der große Überraschungsmoment dann.
Also, als ich den ersten Tag ankam zum Vorstellungsgespräch, hatte ich das klassische Ulmer Bild. Baustelle, Nebel, Regen.
Okay. Wann hast du denn angefangen?
Ich habe angefangen also das Vorstellungsgespräch war 2011 im Winter,
okay.
Kurz vor Weihnachten. Und
ja, Winter
dann,
ist immer gefährlich in Ulm.
Dann kam ich im Herbst 2012, also zu Beginn der neuen Spielzeit, dann hierher.
Hast du denn auch gleich eine Wohnung gefunden oder musstest du erstmal unter der Brücke oder im Proberaum schlafen?
Zum Glück habe ich eine Wohnung gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass es damals noch etwas leichter war als heute wahrscheinlich. Ich habe mir 2 Wohnungen angeguckt und eine war direkt neben dem Theater in der Zeitblumstraße, okay. Gegenüber von der Rose Bottle, wo ich mir dachte, ach, das ist eine gute Adresse. Theater, Rose Bottle läuft und habe tatsächlich das Zimmer bekommen in dieser WG und dann war es relativ schnell klar.
Das ist ja schön. Also wenn das so problemlos klappt. Ich glaube tatsächlich, dass das heute, also obwohl es nur 5 Jahre zurückliegt, gar nicht mehr so einfach ist.
Ich glaube auch, dass sich verändert hat, der Wohnungsmarkt.
Ja,
total.
Doch,
also definitiv. Hat sich immer mehr und mehr München angenähert.
Ja, hoffen wir nicht ganz, aber sonst wird es wirklich zu teuer, hier zu leben und zu arbeiten. Das ist aber sicher nicht der Grund, warum du gehst, aber darüber, da reden wir auf jeden Fall später. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz Musik und dann würde ich sagen, dann gehen wir noch so ein bisschen mal nochmal in die 5 Jahre zurück.
Ja.
Die beste Droge der Stadt, so nennt sich die Reihe, die monatlich hier auf FreeFM Menschen vorstellt und Ereignisse beleuchtet, die am Theater Ulm agieren und die auch passieren. Heute ist Daniel Grünauer bei uns zu Gast im Studio, ein Mann, der quasi auf dem Sprung ist, Ulm zu verlassen. Wir möchten noch einmal auf die letzten Jahre zurückblicken. Wie und warum du nach Ulm gekommen bist, das hast du gerade eben erzählt vor dem Musiktrack. Wie ging es dir denn zu Anfang in dieser neuen Stadt? Hat sie dich freundlich in den Arm genommen?
Das hat sie, ja, weil sie, glaube ich, weil die Menschen ähnlich funktionieren, würde ich jetzt sagen, und das ist absolut als Kompliment gedacht an die Ulmerinnen und Ulmer, wie die Oberpfälzer. Sie sind wortkarg, aber herzlich und ehrlich Und was mich von Beginn an fasziniert hat, ist, dass die Ulmer immer von ihrem Theater sprechen. Mhm. Und damit auch die Künstler mit einschließen und sehr, sehr herzlich mit ihnen umgehen und sehr wohlwollend die Arbeiten betrachten, die da gemacht werden. Und die ersten 2 Jahre als Schauspieldramaturg hatte ich tatsächlich das große Glück, lernen zu dürfen von meinem damaligen unmittelbaren Vorgesetzten Michael Sommer, der damals leitender Schauspieldramaturg war. Der, finde ich, auch sehr viel an Impulsen und Ideen und Formaten hier in Ulm hinterlassen hat. Und nach dieser Lernphase von 2 Jahren hatte ich dann nochmal wiederum das Glück, weil eigentlich bin ich hierher gekommen und dachte mir, naja, da bin ich mal 2 Jahre und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Okay. So. Hatte ich das Glück, tatsächlich seinen Posten zu bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und da muss ich auch Andreas von Stutnitz, dem Intendanten, dankbar sein, dass er gesagt hat, ein junger Kerl, der kann das, der macht das jetzt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich die Chance und die Möglichkeit bekam, mich auszuprobieren und auch selbst Akzente zu setzen. Und das ist das, was eigentlich bleiben wird auch in Ulm. Das ist toll an diesem Theater für junge Theatermacher, neue Wege gehen zu dürfen, Verantwortung übernehmen zu dürfen und das, was eigentlich alle Theater wollen, eine eigene Handschrift zu setzen.
Jetzt sagst du das so mal in den Raum gestellt, muss ich jetzt gerade einmal so anfügen. Wir haben allerdings natürlich, du gehst jetzt und da gibt es noch jemanden anderen, der geht nämlich genau in einem Jahr. Und das ist einer, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich Andreas von Stutnitz, ja. Der aktuelle Intendant. Ja. Der hat natürlich diese Akzente gesetzt, das muss man ganz klar sagen. Wir wissen natürlich, wir sind natürlich gespannt auf seinen Nachfolger und wie sich das dort entwickelt. Ich habe vor kurzem mit Theaterleuten aus anderen Städten gesprochen, nämlich einmal war es ein Münchner Theater und einmal war es eins irgendwo in der Pfalz, was Kleineres. Die waren so ganz und gar nicht auf dem mit, was du gerade erzählt hast, sondern eher in harten Strukturen gefangen und eher so ein bisschen,
Also man muss wissen, Theaterbetrieb ist, vielleicht glauben das viele nicht, aber sehr hierarchisch. Das bleibt. Ja, also da gibt es schon klare Linien. Ist auch gut so, wenn 300 Menschen zusammenarbeiten, dann kommt man nicht nur mit aus, jeder kommt, wenn er Lust hat und macht das, was er Bock hat, sondern man muss Regeln haben und man muss hart organisieren, weil sonst schafft man es auch nicht, über 200 Vorstellungen zu spielen im Jahr mit rund 27 neuen und unterschiedlichen Produktionen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, was Ulm immer war und ich hoffe, dass Ulm es auch bleibt, ist ein Sprungbrett für Theatermacherinnen und Theatermacher. Das ist im besten Sinne natürlich toll für die Theatermacher, aber das ist, glaube ich, auch toll für die Stadt, wenn man zurückblicken kann und sagen kann, der oder diejenige Regisseur oder Dramaturg oder Schauspieler war hier an diesem Haus und hat hier sich die ersten Sporen verdient und ist dann weitergezogen. Und natürlich bleibt die Zeit in Ulm, glaube ich, jedem Theatermacher irgendwie erhalten. Und man kehrt auch immer wieder zurück.
Ja, ist doch schön. Ich bin mal gespannt, ob du irgendwann zurückkommst und wenn es nur ist, in der Rosebotte was zu trinken oder so.
Und ich werde mir auch was angucken. Also mich interessiert natürlich, was im letzten Jahr der Intendanz passiert, was an Stücken kommen wird, wie die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, auf der Bühne sein werden oder dahinter oder davor. Also ich bin ja nicht weit weg, von daher, das wird sicher passieren.
Richtig. Jetzt schubse ich dich doch aber nochmal ganz an den Anfang. Da warst du mir nämlich gerade irgendwie hängen geblieben. Ja. Wie ging es dir denn in der ersten Zeit in diesem neuen Großen Haus. Gab es da Dinge, die du so bisher noch gar nicht kanntest?
Vielleicht? Ja, das Musiktheater war natürlich eine Welt, die ich gar nicht kannte. Auch das Ballett, auch die Strukturen, die vielen Formulare, die man ausfüllen muss, das war in diesem kleinen Theater alles nicht gegeben, sondern da traf man sich einfach und sagte, kannst du oder soll ich? Das musste ich erst lernen. Natürlich auch die Tatsache, dass es mit so vielen Menschen und so vielen Künstlern immer wieder die Momente gibt, wo man auch versuchen muss, im zwischenmenschlichen Bereich irgendwie Lösungen zu finden, so dass jeder irgendwie nicht frustriert ist, sondern auch Lust hat, gemeinsam an der Sache zu arbeiten. Und was natürlich ganz normal ist, das darf man nicht irgendwie zu verblümt sehen. Theater machen ist auch Akkordarbeit und vieles davon geht mal in die Hose. Oder was heißt geht in die Hose? Kommt anders, als man es sich wünscht, weil es eine Teamarbeit ist und da viele Einflüsse entscheidend sind, vom Regisseur bis über den Schauspieler, wie die Tagesform ist, wie die persönliche Situation ist, wie der Text ist, wie man zusammenarbeitet, welches Vertrauen man entwickelt.
Also da werde ich nachher auf jeden Fall nochmal nachfragen, das interessiert mich, aber jetzt sind wir ja ganz am Anfang, du bist also neu in Ulm, du hast eine Hütte über du hast ein Dach über dem Kopf und hast einen Job am Theater Ulm. Ja. Was war denn damals deine allererste Aufgabe, weißt du das noch?
Also die erste Aufgabe war natürlich mal zu lernen, was machen die Dramaturgen speziell in Ulm. Und das, in Ulm machen die wesentlich mehr und sind wesentlich vielseitiger eingesetzt als an anderen Häusern. Also ob das jetzt ein Videotrailer ist, dass man das schneiden muss, dass man Höreinführungen schreibt und sie selbst einspricht. Mhm. Dass man Programmhefte macht, war natürlich überall so. Was ich sehr mochte, ist hier Einführungen und Publikumsgespräche, also der Kontakt mit den Menschen, Soireen, Matineen. Nicht nur sozusagen im Elfenbeinturm zu sitzen, sondern rauszugehen, Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was von dem, was wir hier machen, betrifft sie eigentlich. Mhm. Das war das Tolle. Und natürlich war das ein Lernprozess am Anfang. Ich war, glaube ich, wahnsinnig nervös. Neulich habe ich festgestellt, jetzt versuchen zu können, kaum mehr zu sagen. Das war mit Sicherheit in den ersten Einführungen, Gesprächsrunden, an Moderationen nicht der Fall. Ich erinnere mich auch, das erste Mal im großen Haus auf der Bühne zu stehen mit knapp 800 Zuschauern, ein Mikrofon in der Hand zu haben und von einem Verfolger geblendet zu werden, war schon echt ein ziemlich krasser Kick.
Hattest du da vorne nicht, oder?
Also ich kannte kleinere Häuser einfach und das ist dieser Zuschauerraum ist selbst jetzt bei den Theatertagen für gestandene Theatermacher von anderen Theatern einfach wahnsinnig imposant, weil er groß ist, es ist ein richtig großes Haus und das macht Eindruck, da reinzugucken in diesen Zuschauerraum.
Jetzt bin ich schon fast versucht, schon wieder zu springen, weil du gerade Theatertage gesagt hast, die liegen gerade hinter dir, aber vielleicht nachher da. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die mir in dem Zusammenhang mit deinem Anfang auf der Seele brennt. Wenn du heute so zurückdenkst an diese ersten Monate, sage ich mal, hat dich da die Stadt Ulm überrascht, eventuell im Positiven, wie auch eventuell im Negativen? Oder war das alles so, wie du dir das vorgestellt hast, dass es sein
würde? Also ich hatte so wenig Vorstellungen, dass ich tatsächlich mich über Wikipedia und die Stadtseite irgendwie versucht hat, dem zu nähern. Ich glaube, sie hat mich überrascht, dass es wahnsinnig toll ist, jetzt im Nachhinein sagen zu können, man kommt wahnsinnig schnell mit anderen Kunstschaffenden in Kontakt, sei es über den Arbeitskreis, sei es über das Kulturamt. Man hat sehr schnell einen Zugang zu der Szene in Ulm, die wirklich gar nicht so klein ist, wie es manchmal nach außen hin vielleicht scheinen mag. Das weiß ich nicht. Ob das jetzt das Ulmer Zelt ist oder das Roxy, die Zusammenarbeit mit den Leuten war echt fantastisch. Und ich möchte fast sagen, ich habe da auch wirklich Freunde gefunden.
Gleichgesinnte. Das ist doch schön. Das ist ein schönes Kompliment auch für Ulm.
Ja, wie gesagt, was manchmal, also um auch was Negatives über Ulm sagen zu können, hassen mich die Ulmer dann alle. Also ich glaube, die Stadt hat manchmal ein bisschen, ohne dass sie es nötig hätte, den Komplex, dass man sozusagen Künstler andererorts herholen muss, um sich groß zu fühlen. Ich finde, das muss die Stadt gar nicht machen, sondern es gibt in dieser Stadt so viele Leute, die wirklich ernsthaft versuchen, sich auszudrücken in einer Form der Kultur, ob das Musik ist, ob das Tanz ist, ob das Theater ist oder was anderes. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Anspruch, der Stadt sein zu wollen oder die Besten sein zu wollen, manchmal ein bisschen den Blick versperrt auf die wahren Schätze, die da eigentlich liegen.
Ja, die Spitze im Süden, wie sich hier Ulm gerne nennt, vergisst dann vielleicht ab und zu einfach ihr Fundament.
So ist es.
Ja. Okay, aber das ist, ich bin ja auch nicht von hier und von daher geht es mir so ein bisschen ähnlich.
Zwei Like-Schnecke reden
ich denke mir auch immer so, am Anfang, auch wie ich herkam, ging es mir auch immer so, ich habe mir gedacht, was habt ihr denn eigentlich? Ihr habt doch eine tolle Stadt.
Ja.
So,
ja.
Wo ist das Problem? Ja. Oder also, warum rennt ihr auch alle nach Berlin oder so? Ihr seid doch
exakt,
hier.
Oder
ist
Stuttgart cool. Oder München. Ja. Da kann man natürlich gerne hinfahren, das ist toll da insofern.
Nein,
aber
sind ja alle
man kann auch,
so
man kann auch
Landflucht.
Man kann auch wirklich stolz sein. Und also was mir vielleicht noch als Dramaturg so zu Ulm einfällt, ist, manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Zuschauerinnen in Ulm ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein hatten, in der Hinsicht, dass sie sagen, so wie ich es interpretiere, ist es vollkommen richtig. Also wenn mich Leute fragen und sagen, stimmt das denn, wenn ich das so und so gelesen habe, diese Vorstellung und diese Inszenierung, dann kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Aspekt, aber es gibt kein richtig und falsch und es gibt nur eine Wahrnehmung. Und ich finde, jeder Mensch, der ins Theater geht, ob er das Stück gelesen hat oder nicht, ist grundsätzlich in der Lage, sich dazu zu verhalten. Und das darf er und soll er auch.
Die Plattform rund ums Theater Ulm. Wir unterhalten uns aktuell gerade mit Daniel Grunauer über seine Zeit in Ulm. Eines seiner Lieblingsprojekte, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass er mit viel Arbeit und Herzblut vorangetrieben hat. Das war so ein bisschen die Kripo Ulm, ne?
Absolut, ja.
Und man kann hier schon fast von der Erfolgsgeschichte reden. Also ich glaube, das ist wirklich nicht untertrieben. Unzählige ausverkaufte Vorstellungen im Podium.
Tatsächlich alle.
Alle sogar, wow. Und sogar den Sprung ins große Haus hat es mehrfach geschafft. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee? Das war deine, ne?
Also ehrlicherweise, ich saß mit Michael Sommer, meinem Kollegen damals im Büro, und wir haben gesagt, Mensch, wie könnte man das eigentlich schaffen, dass dieses Format, das Tatort-Format, seit 40 Jahren in Deutschland ununterbrochen läuft, die besten Schauspieler, so sehe ich zumindest, anzieht und es schafft, diesen identitären Charakter von regionaler Verankerung, also ob es jetzt München ist oder Münster mit den verschiedenen Formen, was Lustiges, Skurril, Kunsttatort oder bodenständig, zu vereinen und so lange funktioniert und so viele Menschen anspricht, egal ob es jetzt die Metzgerei-Fachverkäuferin ist oder der Professor. Das würden wir doch gerne als Theater auch machen. Und dann haben wir immer gesagt, na gut, dann machen wir einen Theater-Tatort. Wie könnte der funktionieren? Und da wir in Ulm relativ viel mit Video arbeiten, auch was die Dramaturgen so lernen, Schnittprogramme, Filmen, wir hatten eine Kamera, Livestreaming, ist das Theater Ulm eines der einzigen Stadttheater weltweit in der Kategorie, die regelmäßig live übertragen. Das ist wirklich Pionierarbeit. Und mit diesem Know-how sozusagen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Tatort, dann durfte der irgendwann mal schnell nicht mehr Tatort heißen, weil der ein Begriff geschützt ist. Dann kam Kripo Ulm raus und dann hat sich's verselbstständigt, denn die Planungen liefen und dann kam die Absage für Konstanz, dass also dieses Format dort beendet wird und ein neuer im SWR gesucht wird, ein neuer Standort. Dann hat Martin Rivoir damals im OB-Wahlkampf gesagt, alles klar, er macht einen Aufruf, dieser Tatort soll nach Ulm kommen. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber das hat uns wiederum als Format total befeuert, sodass es dann plötzlich wirklich nach dem ersten Fall von der Bild-Zeitung bis hin zu Focus Online oder Süddeutsche alle darüber berichtet haben. Nach dem Motto, und das passt irgendwie zu Ulm, die Ulmer machen sich ihren Tatort selbst. Und das ist, finde ich, vielleicht auch so eine Qualität dieser Stadt, dass man eben selbst etwas erreichen kann, sei es der höchste Kirchturm der Welt oder sei es eben der Kripo Ulm Tatort-Format Krimiabend.
Ihr seid da tatsächlich so richtig durch die Presse geprescht, ne? So,
das war überraschend, ja. Also wir dachten erst, na gut, das machen wir jetzt mal. Was uns nicht auffiel ist, Michael Sommer hat die Drehbücher geschrieben und wir hatten es ein bisschen unterschätzt, weil Film ist schon was anderes wie Theater. Und natürlich lag aber auch der Reiz darin, dass sozusagen die Menschen ihre Stadt wiedererkennen. Und im zweiten Fall von Kripo Ulm muss man ehrlich sagen, es hat eine Dynamik gegeben, dass die Menschen mitmachen wollen. Also ich habe von Bäckereien, die uns kostenlos Brötchen gestellt haben, bis hin zu Komparsen, die sich nachmittags für 5 Stunden oder für 8 Stunden ins Theater gesetzt haben, um damit dabei zu sein und einmal durchs Bild laufen zu können. Ohne die wäre das nicht gegangen. Also irgendwie hat es diesen Geist der Stadt sozusagen auch so vereinnahmt und gezeigt. Und Kripo Ulm ist sozusagen nicht eine Person, sondern Kripo Ulm ist eigentlich die Identität dieser Stadt, verbunden mit Theater und mit Film.
Ja, und die wollten natürlich nachher auch alle ins Stück kommen, was dann auch ziemlich Erfolg gemacht hat. Das ist auch ganz praktisch. Also so Ben-Hur-mäßige Ausmaße und dann hast du irgendwie 2 Jahre ausverkauft.
Ja. Also das ist natürlich genial, wenn man irgendwie ein Format macht und plötzlich merkt man diesen Zuspruch. Man merkt, dass, also wir hatten Szenen, dass 3 Minuten es Karten gab für eine Vorstellung. Die Leute haben sich Samstagvormittag irgendwie in die Kälte gestellt, damit sie Karten bekommen. Leute waren verärgert, weil sie gesagt haben, ich habe jetzt seit 20 Minuten versucht anzurufen, seit 3 Minuten ist das Ding schon ausverkauft. Was ist denn das und so? Also das ist natürlich genial, dass Theater so eine Relevanz bekommt und dass die Menschen, also wir haben dafür auch kaum Werbung gemacht, sondern wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda die Menschen da reinspülte und dass es natürlich toll war, mit Gunter Niklas diesen Schwabenhasser, aber trotzdem Schwaben als Kriminalkommissar zu erleben und diesen jungen Dan, der natürlich auch so eine Identifikationsfigur für die jungen Leute ist, der aus Wien, also so die Geschichte sozusagen aus Wien nach Ulm zog und den Draufblick hatte. Und das Schöne ist halt in dem Format, wir können sozusagen auch kritisch mit der Stadt umgehen und gleichzeitig unsere große Liebe oder der Zuneigung dieser Stadt zeigen. Und das hat tierisch Spaß gemacht und ich treffe mich jetzt dann in 30 Minuten tatsächlich mit dem Kernteam, also mit dem neuen Kameramann, mit Cornelius Bierer von der Stadt, der wirklich grandiose Arbeit im zweiten Teil geleistet hat und mit der Aufnahmeleiterin Kerstin Voigt und mit noch ein paar anderen. Und wir haben so viel Feedback bekommen, auch wenn das Theater diesen Fall sozusagen den dritten Fall nicht mehr macht und das Kripo Ulm Format abgesetzt hat, überlegen wir, ob wir in welcher Form auch immer das weitermachen.
Okay, man darf also gespannt sein.
Hoffentlich.
Aber jetzt gehe ich nochmal zurück so ein bisschen in das Ding, diese multimediale Form, wie ihr sie, diese Kripo Ulm Reihe an den Start gebracht hat, also mit Film und Theater auf vorne, die war ja auch schon trotz aller Ironie und dem Spaßfaktor in der Handlung eine nicht unwesentliche Herausforderung. Ich kann mich da an Situationen erinnern, wie wir uns über den Weg gelaufen sind, so Aufführungen auf der Bühne kamen, nämlich filmisch eingespielte Handlungsebenen, muss man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Die mussten ja erstmal gedreht werden, wie
über Wochen,
gesagt hast.
Über Wochen.
Und ich erinnere mich an Zeiten, da bist du ganz schön auf dem Zahnfleisch dahergekommen.
Total,
also kurz bevor es, oder das war bei einer Premiere vom ersten oder vom, ich weiß es nicht mehr. Dass diese Herausforderung, die ihr da angenommen habt, ist die denn nicht neben dem normalen Theaterbetrieb wirklich an die Grenzen gegangen mit
euch? Das war sicher. Also das ging total an die Grenzen aller, die da mitgemacht haben. Wir haben teilweise, um Sonnenaufgänge irgendwie einzufangen, weil wir uns das eingebildet haben, sind wir um 4 Uhr aufgestanden und standen um 4:30 hier oben an der HFG und warteten, bis die Sonne aufging. Und dann musste der Kollege aber um 10, der da mitgedreht hat, dann wieder zur Probe. Also das kann man nur machen, wenn die Leute echt Bock auf sowas haben. Und das war einerseits echt eine krasse Erfahrung, aber es war auch echt eine geile Zeit, weil wir als Team so zusammengeschweißt zusammengeschweißt wurden und eigentlich etwas teilen, was man nie wieder verliert. Also auch mit Cornelius Bieder, dem Kameramann jetzt, der einfach auch nochmal bissig ist. Man dreht schon seit 8 Stunden, man kann eigentlich kaum mehr stehen. Und mir ging es dann auch als Regisseur dann mal so, wo ich sagte, das passt jetzt, lass die Szene gut sein. Und er sagte, nee, wir machen es nochmal.
Okay.
Wir machen es aber bitte nochmal.
Ja, gut. Eine weitere Reihe, an der du, meine ich, nicht ganz unwesentlich beteiligt warst, ist der Poetry Slam gewesen. Dead or Alive nennt er sich. Kam das eigentlich von dir oder hast du das übernommen?
Ich habe das übernommen, aber ich habe das natürlich vertrauensvoll zum Glück übernehmen dürfen von Michael Sommer, der damals mit den Slams unten in der Podiumbar eigentlich so wirklich die erste Duftmarke gesetzt hatte, bevor sie jetzt mit großem Erfolg im Roxy laufen. Und dann kam diese Poetry Dead or Alive Geschichte, also Schauspieler spielen Dichterinnen und Dichter und treten gegen junge Slammer an, die leben. Und das Format war auch faszinierend voll, also auch vom Publikum her die Struktur ganz anders als wahrscheinlich so eine Abo-Vorstellung. Und ich habe das übernommen und habe es versucht, noch so ein bisschen weiterzudrehen, weil natürlich die Entwicklungsmöglichkeit besteht in der Auswahl der Dichter. Also nicht nur die klassischen Dichter zu haben, sondern auch mal, wie wir es jetzt dieses Jahr hatten, mal eine Sängerin wie Janis Joplin auf die Bühne treten zu lassen und sie ihre Texte sprechen zu lassen. Sowas. Und aus diesem Format, jetzt greife ich dir wahrscheinlich vor, da kam dann sozusagen nochmal eine Eigengeburt.
Genau, wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen.
Dann darf ich schon, oder?
Ja, natürlich. Du darfst alles.
Sich zu fragen, wie kann man denn das nochmal erneuern, weil das gibt es jetzt seit knapp 10 Jahren, dieses Format. Und natürlich ist es auch irgendwann mal durch, wenn man sozusagen zwischen Goethe, Schiller und allen anderen wirklich schon jeden gesehen hat. Dann fragt man sich, wieso muss ich da hingehen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Music Dead or Alive Geschichte. Mhm. Also 4 lebende Singer-Songwriter mit ihren eigenen Songs treten an gegen Musikgrößen, die bereits verstorben sind. Und die Mischung, die uns da gelungen ist, gemeinsam mit einer grandiosen Band, wie ich finde, die war echt faszinierend, weil ich sagen muss, rückblickend war das für mich persönlich der größte Bühnenmoment für mich, wo ich moderierend auf dieser Bühne, wenn auch nur im Foyer gestanden bin. Das war eine so vielseitige und so dermaßen energiegeladene Veranstaltung, dass ich selbst aus dem Staunen nicht rauskam. Mhm. Wir hatten von Amy Winehouse bis Edith Piaf zwischen englischen und deutschsprachigen Songs wirklich alles französischsprachig. Es waren sozusagen verschiedene Epochen, verschiedene Musikstile und die hintereinander mal einen Abend zu sehen und zu hören, gespielt von Kolleginnen und Kollegen, das war faszinierend und hat mich wahnsinnig erfüllt.
Wir sollten hier aber natürlich neben den toten Sängern die Lebenden nicht ganz vergessen. Ich war ja an dem Abend mit dabei.
Die auch grandios waren, also natürlich.
Die, auch, die bei mir teilweise auch bleibenden Eindruck hinterlassen
haben. Ob das jetzt Koje war oder ob das Roxanne und Undine war oder Roadstring Army, zwei Jungs, die echt tolle Musik machen. Übrigens auch ein Oberpfälzer dabei, haben wir dann festgestellt.
Ah, ja.
Das ist doch schon auch ein Qualitätsmerkmal.
Ah ja.
oder wen hatten wir noch? Wir hatten noch... aus Augsburg, Stasia, das war auch grandios. Natürlich, richtig, die genau. haben wesentlich mit beigetragen, dass der Abend so war, wie er war.
Du kämpfst natürlich gegen die populären Nummern, ne? Ganz klar.
Man Wenn du kämpft auch gegen bringst. Die lustigen Nummern, das ist ja, natürlich ist auch beim Poetry Slam immer die Gefahr, ja, aber ja, es geht ja nicht darum, sozusagen zu gewinnen, das ist ein Missverständnis, sondern es geht natürlich darum, geht um einen geilen Abend zu haben.
Denke ich auch.
Und von daher...
Okay, und da war übrigens ein Sänger mit dabei an diesem Abend und der taucht in unserem nächsten Gesprächsblock auf jeden Fall auch nochmal auf, nämlich der hier. Na, er mag nicht. Er ziert sich.
Der Johnny?
Ja. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute an ungewohnter Stelle, zumindest im Wochentagverzeichnis, eine Ausgabe unserer Theater-Ulm-Reihe. Zu Gast bei uns ist Daniel Grünauer. Er ist Schauspieldramaturg, Regisseur und zuletzt auch Leiter der Kommunikation gewesen. Nach der Sommerpause verlässt er das Haus in Ulm und deswegen lassen wir heute nochmals seine Zeit in Ulm Revue passieren. Wenn man im kreativen Bereich tätig ist und an die Öffentlichkeit geht, ist es ja nicht immer so, dass alle Hurra schreien. Mhm. Es gibt ja durchaus Momente, in denen es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und die gab es doch bestimmt auch bei dir. Und da, bei so einem Rückblick darf man gerne, denke ich, auch mal an sowas kratzen. Ich möchte mal als allererstes Stichwort Johnny Cash sagen.
Ja, das habe ich relativ schnell und leicht überwunden. Also man muss wissen, die Geschichte ist relativ simpel zu erzählen. Ich habe 2011 ein Stück inszeniert über die Lebensgeschichte von Johnny Cash, damals in meiner Heimat. Das war ein Riesenerfolg, zumindest zuschauertechnisch, hat auch tierisch Spaß gemacht. Andreas von Stuttnitz hat sich das auch angeguckt. Die letzte Vorstellung war da tatsächlich in der Oberpfalz und sagte dann daraufhin, das ist echt Wahnsinn, diese Musik, die Johnny Cash irgendwie gecovert oder selbst geschrieben hat, ist einmalig. Sowas möchte ich auch haben, aber ich möchte nicht dasselbe Stück spielen, sondern ich möchte ein neues Stück haben. Und daraufhin habe ich gesagt, Andreas, pass auf, ich habe mich so lange mit beschäftigt, das würde ich gerne schreiben. Wir machen so eine Art Musical über die späten Jahre des Comeback American Recordings über Johnny Cash und seine Frau June Carter. Und tatsächlich, ich hatte schon begonnen zu schreiben, kam irgendwann mal die Info, dass es in Amerika jetzt eine Verwertungsgesellschaft gibt, die sich um die Rechte kümmert von Johnny Cash und die anderen Theatern untersagt hat, Johnny Cash auf die Bühne zu bringen. Mhm. Denn die Musik kann man natürlich spielen, das ist GEMA-pflichtig, aber nicht die Person. Mhm. So. Und das war natürlich für uns dann so heikel, dass wir gesagt haben, gut, also wenn man das fest plant und dann wird es einem abgeblasen, das wollen wir nicht riskieren. Mhm. Das heißt, in dem Moment war ich dann diesen Schreibauftrag los und es wurde schnell was anderes gefunden und das war auch eine tolle Inszenierung von meiner Kollegin. Black Rider wurde dann gespielt, was mit Sicherheit auch nicht so oft in Ulm zu sehen ist.
Ja, Black Rider war groß, muss man wirklich sagen. War ein ganz tolles Geschehen. Ist schade, dass man dann Johnny Cash dafür eintauschen musste.
Ja, ich fand auch den Titel super. Johnny Cash Unbroken.
Unbroken, ja, schön, ja. Tatsächlich gab es ja dann mal stattdessen mal einen Johnny Cash Abend im Podium.
Genau, das war aber ein Gastspiel. Das war sozusagen Musiker, die ich kannte.
Ja,
das war mit Sicherheit kein Ersatz, zumal der Abend auch noch ganz spannend war, weil uns unser Hauptgitarrist abgesprungen ist und dann kurzfristig ein anderer Kollege auf die Position rückte. Aber ja, ja, das Johnny war ein bisschen Cash
so, ja.
ging leider ein bisschen vorbei an Ulm.
Kein Johnny Cash für Ulm. Und es wäre tatsächlich so gewesen, die hätten die Hand heben können und sagen, nee, wollen wir nicht oder wir wollen so und so viel Geld dafür.
Genau.
Und dann wäre es einfach durch gewesen, oder?
In Esslingen war das so. Die hatten einen Abend und der wurde tatsächlich eine Woche vor der Premiere insofern eingestampft, als dass er nicht mehr Johnny Cash Abend heißen durfte, sondern Johnny Cash hieß dann auf der Bühne Johann Bargeld und Rick Rubin hieß Dieter Diamant.
Ja, sehr lustig eigentlich.
Ne? Also sein Produzent so.
Ja,
und
nee,
dann konnte man nur noch ein Konzert machen und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Mhm. Von daher war das schon der richtige Schritt, aber es war schade. Ich hätte gerne das Stück geschrieben.
Ja, okay. So kam es also nicht dazu. Bohren wir noch ein bisschen weiter in Wunden.
Ja, immer gerne.
Aber ich frage dich jetzt einfach mal geradeaus. Gab es denn noch eine Aufführung oder eine Aktion, die weit hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben ist? Oder die
also da fällt mir tatsächlich sehr konkret was ein. Das ist nur eine kleine Aktion gewesen, aber die lag mir sehr am Herzen. Ich hatte ein Format entwickelt, das nannte sich Theater auf Rezept. Und der Grundgedanke war, dass Dramaturgen ja den Spielplan machen und ihn daher auch gut kennen, also die Stücke, die gezeigt werden. Und wir hatten uns verkleidet als Ärzte, also Dr. Amaturg hießen wir dann alle und saßen unter anderem auch bei Hugendubel und wollten also die Menschheit beglücken, indem sie bei uns zur Sprechstunde sind und ein Stück empfohlen bekommen.
Ah ja.
Ich glaube, 2,5 Menschen konnte ich dazu nötigen, dort Platz zu nehmen. Der Rest war eher skeptisch und desinteressiert. Und von daher, das war vielleicht also eine tolle Idee. Ich fand's, vielleicht war es einfach auch nur mein Wunsch, mal einen weißen Kittel anzuhaben.
Ah, vielleicht.
Aber hat nicht wirklich
auch mal
funktioniert.
Auch mal Doktor zu sein und so.
Und natürlich gab es auch Inszenierungen, wo man den Text liest und ihn auswählt und sagt, boah, das ist genial. Das müssen wir spielen. Und dann während der Arbeit geht es in eine Richtung, die einem persönlich vielleicht nicht so viel zusagt. Und dann stellt man fest, okay, leider hat sich das nicht eingelöst, was mein persönlicher Wunsch war. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und das darf man nicht unterschätzen. Wenn Menschen Theater machen, kann es immer passieren, dass es einfach auch mal nicht gut wird.
Ist dir auch mal was so richtig um die Ohren geflogen?
Boah, ich überlege gerade, was ist mir richtig um die Ohren geflogen? Ah ja, es gab einen Moment, das ist mir richtig um die Ohren geflogen. Ich wurde, nachdem ich das Sommer weg war, zum Livestream-Beauftragten und wir waren in der bundesweiten Presse. Ich war sogar bei einer Tagung in Berlin an der Heinrich-Böll-Stiftung und durfte da was sagen. Und dann kam der nächste Livestream und ich hatte vergessen, menschliches Versagen, tatsächlich den Server online zu stellen.
Ups.
Und ein Livestream ohne Server ist nicht denkbar. Das heißt, die Kollegen saßen alle bereit da und das komplette Ballett, und da muss ich mich nochmal entschuldigen, hatte irgendwie gefühlt alle Eltern, Verwandten und Bekannten rund um die Welt informiert. Die sind teilweise nachts um 5 Uhr aufgestanden, um wegen der Zeitverschiebung diese Ballettübertragung live zu sehen, und da kam nichts. Da kam gar nichts.
Aua.
Das war ein Moment, da war ich, glaube ich, am Boden zerstört und saß im Theater und habe nur eben gesagt, mea culpa maxima.
Ja.
Und
ja, es ist blöd sowas, ne?
Passiert ist mir seitdem nicht mehr passiert.
Ja, du, sowas passiert einem im Normalfall auch nur einmal. Ne?
Ja, aber das war ein weniger schöner Moment.
Ja, ja. Okay, dann nehmen wir jetzt das Gegenteil von Flops. Welche Arbeiten sind dir deiner Meinung nach so richtig gut gelungen, beziehungsweise mit was warst du besonders zufrieden?
Also es waren ja in den letzten 5 Jahren, kann man sagen, schon so um die 50 Produktionen, die ich betreut habe.
Also du musst jetzt nicht alle 49 sagen.
Das ist extrem viel. Also was mir wirklich nachhaltig in Erinnerung bleibt, ist der Abend mit Sidonie von Grossig, inszeniert von Ute Rauwald, Zorngebete. Das ist ein Stück, das ich gefunden habe und das ich sehr, sehr liebe. Und die Inszenierung und auch die Darbietung war grandios.
Okay.
Das ist wirklich einer der Highlights. Ich finde auch die aktuell noch zu sehende Produktion Vater von einem französischen Autor sehr, sehr gelungen. Sowohl was die Kollegen da spielen, als auch was das Bühnenbild bietet und was die Inszenierung da geleistet hat. Das mochte ich alles sehr. Und ansonsten, ich glaube, meine erste Musical-Betreuung hier am Theater Ulm, das war auch eine tolle Erfahrung mit Cabaret. Mhm. Ein tolles Stück auch. Ja, es gibt so vieles, was ich nennen könnte. Man möge es mir verzeihen.
Das ist doch schön, dass du so viel Schönes mitnimmst. Jetzt hast du dich also entschlossen, deine Koffer zu packen und weiterzureisen. Das macht man manchmal so im Leben.
Ja.
Wie kam es zu dem Entschluss? War das einfach, der Vertrag ist ausgelaufen oder
nein,
ist da ein bisschen
nein,
was im Kopf
also,
abgegangen?
Ich hätte die Chance gehabt, jetzt noch bis 2018 hier zu bleiben. Ich habe einfach jetzt nach 2 Jahre Schauspieldramaturg, 2 Jahre leitender Schauspieldramaturg, jetzt 1 Jahr Leiter Kommunikation gemerkt, dass ich mich weiterentwickelt habe über die Jahre und lernen konnte und dass ich hier, sage ich mal, um in dem Bild zu bleiben, diese Weide abgegrast habe und das Ende sowieso in Sicht ist. Also nach 2018 muss man realistischerweise sagen, dass nicht viele aus diesem Leitungsteam im künstlerischen Bereich hier bleiben werden, was auch wichtig ist für ein Haus und richtig, dass ein neuer Intendant neue Menschen und neue Ideen und neue Impulse mitbringt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, muss ich noch jetzt 1 Jahr sozusagen auch miterleben, wie sozusagen die Intendanz zu Ende geht. Vielleicht, wenn man das Bild auch benutzen möchte, das Schiff langsam sinkt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit einem guten Gefühl gehen. Ich wollte aktiv gehen. Ich wollte sagen, wenn es am schönsten ist, dann verlässt man eigentlich die Party. Und genauso habe ich es jetzt gehalten. Das war eine Entscheidung, die hat sich so nach und nach tatsächlich auch in mir geformt und hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt eher nur noch funktionieren zu müssen, als wenn man mich kennt, ich lebe schon von Ideen und Formaten, die ich irgendwie versuche zu befeuern.
Ja. Und da kam jetzt irgendwie nicht mehr wirklich was und jetzt wird's Zeit.
Ja, das ist auch normal. Also wenn die Intendanz zu Ende geht, sagt man, das tangiert einen dann nicht mehr über 2018 hinaus. Und da war die Perspektive eigentlich eh nicht mehr gegeben. Und von daher der Abschied. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich nie 5 Jahre hier bleiben.
Ja, das passiert manchmal so.
Ja, ist vielleicht für Theatermacher auch ganz wichtig, weil es hat sich natürlich schon auch so eine Routine eingestellt, die dann eigentlich auch nicht gut ist fürs Geschäft.
Das war Jasmu und damals noch ohne Klangkantine, nur mit ihrem DJ. Habe ich ganz aus einem ganz bestimmten Grund jetzt rausgesucht, weil tatsächlich genau diese Dame mir das erste Mal begegnet ist bei einem Dead or Alive, von dem wir vorher gesprochen haben. Inzwischen ist sie eine Grand Dame in Österreich, wird hofiert und überall eingeladen, hat die Wiener Festwochen mit eröffnet und so. Und
ja. Aus der ist was geworden.
Aus der ist was geworden. Ja. Wo haben wir sie zuerst entdeckt? Na, im Theater Ulm.
Theater Ulm.
Jawohl. Theater Ulm steht einmal im Monat in unserer Plattformreihe Die beste Droge der Stadt im Mittelpunkt. Und in unserer letzten Folge vor der Sommerpause reden wir mit einem, der nun auszieht, den Bodensee kennenzulernen. Mhm. Daniel Grünauer, der seit der Spielzeit 2013-14 in Ulm aktiv war, verlässt die Stadt. Und wir haben heute nochmals über die vergangenen Jahre gesprochen. Jetzt lass uns doch mal noch zum Schluss über die Gegenwart beziehungsweise auch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Du hast jetzt, denke ich, die Geschäfte in Ulm größtenteils übergeben, die Wohnung schon aufgelöst?
Noch nicht, nee. Noch nicht. Das wird im August passieren, graut mir auch vor.
Ja, will dann auch gemacht sein, ne?
Will gemacht sein und ist eine schöne Wohnung. Und es ist schade. Also ich hatte Balkon mit oder habe noch Balkon mit Münsterblick. Das ist Premium. Also
Balkon mit Münsterblick ist ungefähr so wie ein Balkon mit Seeblick. Nur ist der Seeblick noch teurer.
Der ist noch teurer und ich bin gespannt, wie und wo ich eine Unterkunft finde. In Konstanz noch nicht. Jetzt die nächsten Tage stehen einige Termine an. Sollte mich jemand hören in Konstanz. Ich bin stubenrein und suche.
Ja, Konstanz ist ja auch sehr nah an, ist ja quasi so ähnlich wie Ulm und Neu-Ulm. So gibt es Konstanz und Kreuzlingen, nur dass Kreuzlingen nicht in Bayern liegt, sondern in der Schweiz.
In der Schweiz.
Daher natürlich auch so, auch schon ein bisschen ein teures Pflaster geworden, war es aber schon immer. Aber ist natürlich eine super schöne Stadt, die eine Wahnsinnsvergangenheit
hat. Ich kenne sie noch nicht, aber wie du sagst, also sie wurde nicht bombardiert, ist mir gesagt worden. Von daher, richtig. Die Altstadt ist sozusagen Altstadt ist wirklich erhalten. Muggelig und unglaublich mit einem historischen Charme versehen. Ja. Dieses Theater auch, also es ist etwas kleiner, das Haus, hat nur 300 Sitzplätze, aber...
Ist sehr schön, ich war da als Schüler immer.
Eben, es ist kein Nachkriegstheaterbau und ansonsten ist da natürlich irgendwie, glaube ich, einiges geboten im Sommer. Nebel muss es im Winter wohl auch haben, hat man mir schon gesagt.
Ja, das ist so. Bodensee. Ne?
Das ist dann die Parallele zu Ulm. Mhm. Ich freue mich sehr. Das ist ein junges Team. Es sind 4 Schauspieldramaturgen. Ich glaube, was mich sehr fasziniert daran und was mich froh macht, dahin gehen zu dürfen, ist, dass sie sehr inhaltlich, sehr politisch arbeiten, inklusive Kooperationen mit ausländischen Theatern. Das wird was Neues für mich. Ich hoffe, dass ich mich da einbringen kann. Und ansonsten ist natürlich momentan alles auf Abschied gestellt. Also ich habe gestern meinen letzten Abenddienst auf der Wilhelmsburg absolviert. Wir mussten leider Gottes auch kurz unterbrechen, weil es kurz richtig heftig regnete.
Oh ja, gestern hat es mal richtig.
Aber auch da ist alles gut gegangen. Das war jetzt der Abschied. Dann kommt noch ein Abschied hier im Theater. Und meine Nachfolgerin wird gerade eingearbeitet, die Sarah. Und pünktlich zum Schwermontag ist dann das Kapitel Theater Ulm für mich beendet. Das heißt, ich muss auch noch meinen Karton mitbringen und meine persönlichen Sachen dann in diesen Karton verfrachten und mein Büro freigeben.
Gehst du mit ein bisschen Wehmut?
Ja, das wird mir die letzten Tage so bewusst. Also es ist schon sehr viel, was ich sozusagen hier zurücklasse an Erinnerungen. Die kann ich natürlich mitnehmen, aber auch die Orte, die Menschen, die Freunde. Das sich geborgen fühlen in diesem Theater, das muss ich wirklich sagen. Das Theater Ulm war nach einem halben Jahr Eingewöhnungsphase ein sehr vertrauensvoller, ein sehr wohlwollender Ort, der einen eine Sicherheit gab, um vielleicht genau die Ideen und Formate zu entwickeln, wie ich es getan habe. Von daher, ja, Wehmut kommt so langsam auf und...
Ja, das ist, glaube ich, das tut ganz gut, wenn man irgendwo geht, dann hat man zumindest das Gefühl, dass es schön war.
Das kann ich absolut sagen. Ja. Also ich möchte die 5 Jahre nicht missen.
So, und dass man nicht in Zorn geht.
Bin sehr froh, dass ich mich für Ulm entschieden habe.
Deine Chance in Konstanz. Der Bodensee-Tatort ist seit einem halben Jahr Vergangenheit. Jetzt Tatort Konstanz. Wie sieht's aus?
Ja, ich glaube, man kann das Format nicht 1:1 übertragen, weil es eben ein Ulmer Format ist oder wie die Politiker sagen würde, der Ulmer Weg.
Der Ulmer Weg, okay.
Das ist besonders und das will ich auch gar nicht. Mir wäre es eher daran gelegen zu sagen, es läuft in Ulm weiter, sei es als Film. Vielleicht machen wir einen Kinofilm, Kilpo Ulm, ich weiß es nicht. Das ist alles möglich. Und es gibt zumal auch viele Theater, die das jetzt nachmachen, also sei es ja. Aachen, sei es das Theater Augsburg, die haben jetzt alle selbe, also ähnliche Formate, ich kenne sie natürlich nicht, aber sie sind ähnlich, wo man versucht, Kriminalgeschichten filmisch, bühnentechnisch umzusetzen.
Alle abgeguckt.
Und von daher, ich behaupte es mal, ja.
Boah. Also, Tatort Konstanz wird es nicht geben, beziehungsweise, ja, so müsste es ja dann heißen, du wirst andere Dinge tun. Weißt du schon ganz konkret, was so deine erste Aufgabe ist, wenn du nach Konstanz kommst?
Also ich bin erst morgen in Konstanz und werde es dann definitiv erfahren. Also, aber was ich schon okay. So durchgehört habe, ich werde tatsächlich ein Musical betreuen.
Oh, wie schön.
Jesus Christ Superstar, das hatte man in Ulm ja auch die Chance zu sehen. Ich mag sowas, so ein bisschen Crossover zu arbeiten, auch wenn ich bekenne, kein Dramaturg oder Musiktheater-Dramaturg zu sein, kein Ballett- oder Musiktheater-Dramaturg zu sein. Aber ich bin Fan von Musical und freue mich da schon sehr. Und dann werden es auch ein paar große Schinken sein. Ich glaube, Meister und Margarita darf ich auch betreuen. Ein großer Roman, wahrscheinlich der russische Roman überhaupt, der tatsächlich die Gesellschaft dort veränderte. War auch lange nicht erlaubt zu lesen oder zu veröffentlichen.
Ah ja,
und dann
okay.
kommen viele andere Arbeiten. Ich glaube, es sind 5, 6 Arbeiten, die ich habe, inklusive viele Projekte. Und ich bin echt neugierig, so in die Stadt reinzuhören und die Menschen kennenzulernen. Es gibt viele geisteswissenschaftliche Studenten.
Ja, auf jeden Fall.
Freue ich mich drauf. Das fehlt Ulm. Wenn sich Ulm mal was wünschen dürfte oder will, dann vielleicht, dass sie eine geisteswissenschaftliche Fakultät bekommen.
Hast du schön gesagt. Nee, das unterscheidet natürlich auch das Nachtleben. Es unterscheidet, man merkt das ganz klar, wenn die Studenten in der Stadt auch leben.
Mhm.
Ja, das ist jetzt was du vielleicht in Ulm nicht wirklich so hast. Gar nicht jetzt negativ, aber es ist einfach so.
Nee, es bedarf einfach Arbeit. Also ich hatte ein Format, das fand ich ganz witzig, das hieß irgendwie, sag Mutti, ich bin im Theater. Und das war tatsächlich auf Studierende zugemünzt, die Party mit Theater gucken verbinden und eben nicht den 4-Stunden-Abend, sondern den 1-Stunden-Abend mit einer witzigen Thematik. Da ging es um Drogen, welche Droge passt zu mir. Und das geht, aber ich glaube, man muss daran noch etwas feilen und beständig arbeiten, damit die Studierenden auch noch mehr den Weg ins Theater Ulm finden. Jetzt hätte ich schon fast Ulmer Theater gesagt. Übrigens, das ist die große Angst der Theaterschaffenden, dass man aus einem Impuls heraus Ulmer Theater sagt, denn es heißt natürlich Theater Ulm.
Ja, weißt du eigentlich, warum? Gibt es da eigentlich einen
Ich finde,
Grund dafür?
Dass Ulmer Theater so ein bisschen Ulmer spezifischer klingt. Also es war ja auch das Ulmer Museum und es ist das Ulmer Münster und der Ulmer Spatz, also das ist sozusagen der Sprachgebrauch der Schwaben, so habe ich es verstanden. Und Andreas von Stuttnitz hat mir das mal erklärt, was übergeblieben ist, ist die Aussage, die ich nachvollziehen kann. Er wollte es sozusagen von der schwäbischen Identität und dem Besitztum wegbringen zu einem digitaleren Begriff, nämlich das Theater in Ulm und damit das Theater Ulm. Und das kenne ich von vielen Orten, das ist in Regensburg nicht anders gewesen. Und auch in Konstanz heißt es ja nicht Konstanzer Theater, sondern Theater Konstanz.
Konstanz. Du bist ja jetzt kein Schwabe im klassischen Sinne und schon gar kein Badenser. Ja, Badener, Entschuldigung.
Gar nicht.
Aber jetzt ab nach Baden, ne?
Ja, es wird spannend, da wird es nochmal melodischer, melodiöser, habe ich mir sagen lassen, mit hinauf und runter sprechen und so.
Ja.
Ich mag Dialekte, also ich mag auch Sächsisch. Bei mir hört man den Dialekt mit Sicherheit auch noch durch. Das ist Teil unserer Identität und das sollten wir nicht verleugnen. Verstehen sollten wir uns, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das ist wichtig, ja, das ist verdammt wichtig. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende dieser Stunde angekommen, Daniel. Und auch
ich sage herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Und
ja.
Ich wünsche mir tatsächlich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und von allen Theaterfans, dass sie dem Theater in Ulm treu bleiben. Ich glaube, nächste Spielzeit wird auch nochmal spannend. Die Kollegen haben da einiges vor. Und auch darüber hinaus mit der neuen Intendanz, es ist cool, wenn die Ulmer zu ihrem Theater stehen.
Das glaube ich auch. Was ein schöner Schlusssatz. Dir, lieber Daniel, Die wünschen wir einfach nur das Allerbeste.
Vielen Dank.
Viel Freude in deinem neuen Wirkungskreis. Ich meine, der Bodensee, auch meine Heimat, spricht einfach für sich. Ja, da muss man ja, da kann man gar nicht Nein sagen. Ein
bisschen wie Urlaub, würde ich sagen.
Ist immer ein bisschen wie Urlaub, ja, das ist schon so. Da ist was dran, ein Blick auf die Berge und so.
Ja.
Naja, gut. Okay, bevor ich jetzt hier noch ins Schwärmen komme, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Das Theater Ulm geht demnächst in die Sommerpause und das gilt auch für unsere Theaterreihe. Ich bedanke mich recht herzlich für die vergangenen 60 Minuten, die einmal mehr sehr unterhaltsam waren. Danke, Daniel, für diesen unterhaltsamen Abschied deinerseits. Die nächste Theaterplattform gibt's dann nach der Pause am 4. September. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walde. Hier geht's gleich weiter mit Labodilla. Schönen Tag noch und stay tuned on FreeFM.
Ade.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.